Es ist Montag, 20.03 Uhr. Du hörst den Podcast Teile der Lösung live.
Gespräche mit proaktiven Menschen wie du und ich, die sich nicht aufhalten lassen, unsere Gesellschaft positiv, konstruktiv und nachhaltig zu inspirieren.
Nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der ökologischen, ökonomischen und sozialen Lösungen zu werden, zu sein und zu bleiben.
Für mehr Lebensqualität. Und jetzt geht's los.
Yes. Hey, dann begrüße ich euch alle Zuschauerinnen und Zuschauer zu einer neuen Folge von Teile der Lösung live. Und es ist mir auch heute Abend mal wieder große Freude wie Ehre, euch aber auch eine spannende Gästin begrüßen zu dürfen, nämlich Anna von Kleidertausch.de. Und zusammen mit ihren beiden Kollegen, die heißen Franzi und Juli, hat sie sich die Aufgabe gesetzt, die Modeindustrie nachhaltiger zu gestalten und den Kleidertausch als stilvolle und umweltbewusste Alternative zur Fast Fashion zu etablieren. Denn die Modeindustrie ist eine der größten Umweltverschmutzer weltweit und verantwortlich für so circa 10% der globalen Kohlenstoffemissionen und fast 20% des Abwassers. Und jährlich werden rund 92 Millionen Tonnen Textilabfall produziert. Also ein Umdenken hin zu nachhaltiger Mode ist ziemlich entscheidend, würde ich mal behaupten. Und innerhalb unseres Gesprächs werden wir die spannende Frage klären, was ist eigentlich Slow Fashion und wie kann unser Engagement die Modewelt verändern? Also bleibt dran, denn das Gespräch wird nicht nur deinen Kleiderschrank, sondern vielleicht auch deine Sicht auf Konsum und Nachhaltigkeit anregen. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Schön, dass das geklappt hat.
Freut mich auch sehr. Sag mal, angesichts der drastischen Auswirkungen der Fast-Fashion-Industrie, ich habe ja schon ein bisschen angeschnitten, welche CO2-Emissionen und Wasserverbrauch da anfallen, ist es ja unumgänglich, über unsere individuelle Verantwortung im Konsumverhalten nachzudenken. Wie gelingt es, ein Gleichgewicht zwischen dem Ausdruck von persönlichem und individuellem Stil, der Liebe zur Mode und der Notwendigkeit ökologischer Verantwortung zu finden?
Ich finde das krass, dass du direkt mit so einer Frage einstellst. Ich habe jetzt gedacht, stell dich doch mal vor oder sowas. Und dann kommt direkt hier die Zahlen, bam, 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 bam. Nein, aber in so Vorträgen machen wir das ja auch ähnlich, ne? Die Leute erstmal so ein bisschen so und dann aber wieder zurückholen und auch zeigen, was wir denn tun können. Ja, das ist eine sehr komplexe und sehr spannende Frage auf jeden Fall. Das Ding ist halt, wir sind ja alle Teil eines Systems, was eben auf ewiges Wachstum angelegt ist. Und wenn man eben jetzt nicht sagt, und ich glaube, die meisten von uns können es irgendwie nicht, möchten es auch nicht, dass man jetzt zurück in den Wald geht und einfach gar nichts mehr macht, nimmt man irgendwie immer teil und hinterlässt immer irgendwie eine Form von Abdruck. Und deswegen ist das dann oft so schwer, weil man, wenn man sich... diese Erfahrung habe ich persönlich auch gemacht, in das Thema richtig reinliest und sich mit allen Themen, die die Klimakrise betreffen, beschäftigt, irgendwann denkt, oh Gott, eigentlich darf ich gar nicht existieren, weil irgendwie verursache ich ja immer irgendwas und ich konsumiere ja immer irgendwie, ob ich möchte oder nicht.
Das wäre die vermeintlich konsequenteste Lösung.
Genau, und das funktioniert ja aber einfach nicht, weil wir ja auch soziale Lebewesen sind und teilhaben und auch gewisse Dinge auch einfach unserer Seele ja vielleicht auch gut tun, wenn ich vielleicht in ein Café gehen möchte und da konsumiere ich ja auch irgendwie was oder wenn ich halt eben, wie du schon gesagt hast, auch über Kleidung mich irgendwie ausdrücken möchte. Denn das Kleidungsthema ist ja so interessant, weil ich glaube immer noch, dass viele das nicht auf dem Schirm haben, weil das erstmal so oberflächlich wirkt. So Mode, Textilindustrie, auch Menschen, die sagen, ich interessiere mich dafür nicht, aber im Endeffekt können wir nicht kommunizieren. Auch wenn wir sagen,
Watzlawick
wir entziehen
hat das
uns
gesagt.
Dem. Genau, ne? Das Axiom von Watzlawick. Die Sache ist halt, auch wenn ich versuche, ein Statement zu setzen, indem ich kein Statement setze, partizipiere ich ja irgendwie und mache irgendwie was. Und ich glaube, die Waage zu finden besteht darin zu sagen, ich möchte meinen Stil irgendwie halten. Aber ich muss auch nicht jedem Trend hinterherlaufen, denn das ist im Endeffekt mit einer der größten Fallen oder die größte Logik, die hinter der Fast-Fashion-Industrie einfach steckt. Dieses in immer kürzerer Zeit immer mehr Kollektionen auf den Markt bringen, der Endverbraucherin oder dem Endverbraucher sagen, du brauchst das alles, du musst das alles haben und du kommst auch eigentlich gar nicht mehr hinterher, weil es noch nicht mal mehr saisonal ist, sondern jede Woche, jeden Tag, jede Minute irgendwas Neues auf den Markt flutet. Und ob bewusst oder unterbewusst, schwimmen wir dann irgendwie so mit und kaufen uns das im Zweifelsfalle alles. Und da diese Waage zu finden und zu sagen, ich mache da nicht jeden Trend mit, ich gucke erstmal, was ich in meinem eigenen Kleiderschrank eigentlich habe, ich gucke, wie ich den vielleicht auf eine andere Art und Weise aufpimpen oder neu entdecken kann. Und da ist Kleidertausch, oder möchten wir, dass Kleidertausch eine Teillösung davon ist. Das ist irgendwie so etwas, was natürlich schön wäre, wenn wir uns alle mit diesem Thema ein bisschen mehr beschäftigen würden. Oder ich sag mal, die von uns, die auch viel konsumieren, weil das betrifft ja auch nicht jeden. Das muss man auch ganz klar sagen. Eigentlich müsste es am meisten die ansprechen, die auch am allermeisten konsumieren und am allermeisten immer wieder Sachen anhäufen und eben Geld für sowas ausgeben.
Mhm. Ja, ist eine spannende Jagd nach Dopamin auch, die da so ein bisschen mit schwingt. Jetzt haben wir das angerissen. Jetzt rudern wir noch ein bisschen zurück und zoomen raus. Und jetzt kommt die Frage, nämlich jeder Moment der Erkenntnis ist ja ein mächtiger Katalysator für Veränderung. Oder kann es sein? Und dein persönlicher Wandel würde mich jetzt interessieren. So vom konventionellen zum nachhaltigen Modekonsum. Das ist ja ziemlich inspirierend und zeigt auf jeden Fall, dass so individuelle Entscheidungen kollektive Auswirkungen haben können. Anna, kannst du dich noch an deinen Wendepunkt im Leben erinnern? Und hast du Lust, den mal zu beschreiben, der dich dazu bewegt hat, dich für nachhaltige Mode einzusetzen?
Ja, es war auf jeden Fall, es war ein schleichenderer Prozess, würde ich sagen. Also ich war definitiv früher auch jemand, der auf Schnäppchen total abgegangen ist, Hauptsache billig. Ich glaube, viele von uns kennen das, dieses, dass man Leuten irgendwas zeigt, was man gekauft hat und sagt, rat mal, wie teuer. Und dann war man stolz, dass es nur 3 Euro gekostet hat. Heute kriege ich dann natürlich Schnappatmung, aber früher habe ich nur gedacht, geil, dass ich so wenig Geld ausgegeben habe für dieses T-Shirt. Und habe auch immer mal so in der Stadt einfach irgendwo was mitgenommen, auch gerade im Sale oder so. Und ich weiß gar nicht, also bei mir hat es tatsächlich erst mit der Ernährung angefangen, dass ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren und mich darüber ein bisschen mehr mit dem Thema, also auch mit den Auswirkungen des Klimawandels beschäftigt habe. Und ich glaube, die Initialzündung war dann, dass mein Partner und ich 2019 der Greenpeace-Ortsgruppe hier in Wuppertal beigetreten sind. Und dem vorangegangen war, dass wir uns eine Live-Fotoschau von Markus Maute angeguckt haben. Das ist halt ein auch langjähriger Greenpeace-Fotograf. Also der macht auch so ganz viel Fotografie und Videografie und reist durch die ganze Welt und fängt eben Natur ein, aber eben auch, wie wir Menschen auf die Natur einwirken und wie die Klimakrise die Natur verändert. Und da waren wir auf einer Fotoshow von ihm und ich fand das so krass eindrücklich, diese Bilder. Und was er erzählt hat, natürlich auch die Ambivalenz in ihm, dieses, ich fliege jährlich ständig durch die Welt, um Vorträge zu halten, um das alles einzufangen, aber appelliere ja auch, dass wir alle irgendwie mehr über uns und unser Dasein nachdenken sollten. Und da haben wir uns damals in so eine Liste eingetragen. Da bin ich erstmal Fördermitglied geworden. Und ich weiß, dass dann auch immer mehr in mir so eine Unzufriedenheit hochgekommen ist, weil ich damals in dieser Mühle war, was ich am Anfang beschrieben hatte, oh Gott, ich darf ja eigentlich nichts mehr konsumieren. Ich habe bei jedem Produkt genau versucht nachzuvollziehen, wo kommt das her. Bei jeder Mobilität, die ich getan habe, habe ich überlegt, wie kann ich jetzt am besten dahin kommen, bloß nicht das Auto.
Und erst hast du Schnäppchen gejagt und jetzt wurdest du vom schlechten Gewissen gejagt.
Total. Und habe dann auch in meinem Umfeld nur die Fehler gesehen. So, oh Gott, die machen das auch falsch und das dürften die eigentlich gar nicht machen. Und das ist... Also ich glaube, das ist für viele der erste Schritt, dass man erstmal schockiert ist und ganz viel nachdenkt.
Das ist aber dieses Nadelöhr, durch das man durch muss irgendwie, ne?
Voll. Und da muss man auf jeden Fall auch raus, weil sonst kommt nichts Produktives und nichts Konstruktives dabei rum. Weil was, glaube ich, überhaupt nicht funktioniert, ist auch dann so ein Moralapostel werden und anderen erzählen wollen, wie man es ja viel besser macht, weil man das ja selber so toll macht.
Das will aber niemand hören.
Ey. Nein, das ist auf jeden Fall voll die falsche Herangehensweise. Und dann kam dazu, dass ich dachte, boah, das reicht doch nicht. Also nur mein eigenes Konsumverhalten hier rumstellen. Ich bin so privilegiert. Ich muss mein Hintern irgendwie hochkriegen. Ich muss irgendwas machen. Und dann war irgendwie schon der logische Schritt, dann muss man vielleicht in den Aktivismus in irgendeiner Form gehen. Und gerade bei Greenpeace kann der natürlich von stiller, sag ich mal, Teilhabe zu sehr, sehr viel variieren. Genau. Und das war so die Initialzündung. Und darüber habe ich auch Franzi, mit der ich ja Kleidertausch.de zusammen mache, kennengelernt. Und das waren so diese Schlüsselmomente, wo immer mehr dazugekommen ist. wo ich auch sicher mit meinem Freund zusammen ganz viel ausgeprägt habe an Werten und an Alltagsumstellungen und wir uns gegenseitig beeinflusst haben. Ja, und so kam das dann irgendwie. Und das dann irgendwann auch der Schritt Mode und Konsumverhalten und Nachdenken über Kleidung dazu gekommen ist.
Dann erzähl doch gerne mal weiter, wie es dann weiterging mit Franzi und später Juli im Kleidertausch.
Ich sollte vielleicht einmal kurz am Rand erwähnen, dass Juli nicht mehr dabei ist, auch schon länger. Ja, wir haben, also das Juli hat erstmal eine Pause gemacht, aber auf unbestimmte Zeit. Das hatte jetzt auch gar nichts mit dem Projekt zu tun, sondern auch mit einfach persönlichen Umständen. Juli wohnt ja auch gar nicht mehr in Deutschland, die wohnt ja mittlerweile in den Niederlanden. Aber wir haben das noch nicht so von der Homepage, da hast du es wahrscheinlich gesehen, runtergenommen. Wir haben es nur damals im Insta-Feed einmal angekündigt. Nur, dass hier keine Verwirrung entsteht. Also Franzi und ich machen das halt Status jetzt zusammen. Genau, also ich habe Franzi halt 2019 über die Greenpeace-Ortsgruppe kennengelernt. Und Franzi war zu dem Zeitpunkt schon ewig bei Greenpeace, also auch schon in der Jugendgruppe damals. Und Kleidertausch.de gab es da auch schon. Kleidertausch.de ist tatsächlich auch aus Greenpeace heraus entstanden. Also das war eigentlich mal ein Greenpeace-Projekt, was von Ehrenämtlern oder Ehrenämtlerinnen getragen wurde. Das ist ja oft so bei Greenpeace. Das ist ja im Endeffekt auch ein gemeinnütziger Verein, der auch super viel von Ehrenamtsarbeit und diesen ganzen Ehrenamtsgruppen, die in ganz Deutschland ja sitzen, also bei Greenpeace Deutschland, getragen wird.
Bei Grüße an die ganzen fleißigen Leute.
Voll. Mega. Also wirklich, die müssen auf jeden Fall auch mehr Sichtbarkeit kriegen, weil da wird ganz viel grandiose und ganz viel tolle Arbeit gemacht.
Ehrenamt ist ein Ehrenamt. Das hat zwar den Namen Ehrenamt, aber oft ist das gar nicht so die Ehrerbietung und Wertschätzung für da oder die Sichtbarkeit vor allem auch.
Ja, und auch die Selbstverständlichkeit. Also es gibt ja auch grundsätzlich in Deutschland so krass viel Ehrenamt und auch ganz viele Bereiche, die ohne Ehrenamt nicht funktionieren würden. Das muss man auch mal ganz klar sagen.
Da hat Deutschland auch eine extrem krasse Kultur, was so gemeinnützige Vereine und Ehrenamtsarbeit angeht. Das ist ja recht einzigartig. Aber machen wir weiter.
Genau, und dieses Projekt hat immer mal variiert, wer da so mitgemacht hat, aber eine Konstanze war immer Franzi, also die war auch ab Punkt Tag 1 dabei. Und als ich sie kennengelernt habe, hat sie es eigentlich auch alleine gemacht und da auch schon länger. Und ich war voll baff und habe so gedacht, so, hä, wie machst du das denn alles alleine? So diese ganze Betreuung des Instagram-Kanals, auch die Website. Und dann habe ich eigentlich ursprünglich, wollte ich ihr nur so ein bisschen helfen, so ein bisschen. Und Franzi hat mich direkt so, komm, wir machen irgendwie einen Skype-Call und besprechen mal, was wir zusammen machen können. Und dann war ich irgendwie drin. Und das ist jetzt 3 Jahre her. Und dann haben wir immer mehr entwickelt. Dann kam Juli irgendwann dazu. Und wir haben immer mehr Meetings gemacht, wir haben immer mehr geplant und haben dann irgendwie so gemerkt, okay, wir wollen eigentlich viel mehr machen, aber können nicht so richtig, weil da immer noch dieses Greenpeace-Konstrukt drumherum war. Weil du natürlich, wenn du einem gemeinnützigen Verein angehörst, gewisse Dinge nicht machen darfst. Sowas wie, können wir nicht mal ein Fundraising machen, dass wir wenigstens ein bisschen Geld generieren können. Weil wir zum Beispiel dieser Veranstaltungskalender, den wir haben, der ja auch unser Herzstück irgendwie ist, den hat Franzi komplett alleine eigentlich aus dem Boden gestampft. Und dann war irgendwann die Frage, können wir denn mal ein Plugin bekommen, dass das mal ein bisschen automatisiert wird und dass nicht alles händisch gemacht werden muss. Also solche Sachen schon. Das hat Greenpeace uns auch finanziert, aber da kamen immer mehr Sachen, wo wir gesagt haben, irgendwie wollen wir mehr machen, aber
abhängig von der Struktur, die drüber ist. Der Kreis
genau.
Ist zu groß.
Ne, dann auch alles absprechen, was auf der Website passiert, immer warten, dass ne, irgendwie ein paar Wochen später irgendwer sich meldet und ein Feedback gibt.
Das verlangsamt also Prozesse und bremst sie so hart aus,
genau.
Dass es dann manchmal nicht mehr so viel Spaß macht. Ja, also es braucht mehr Agilität.
Ja, und das hatte auch gar nichts mit Greenpeace an sich zu tun, weil viele auch Zahlen und Fakten, die du zu der Fast-Fashion-Industrie findest, kommen von Recherchen und umfassenden Arbeiten von Greenpeace. Also damit hatte das nichts zu tun. Aber das war irgendwann so dieser Wunsch, wir wollen es mal alleine versuchen. Und Greenpeace, das war auch für die voll okay. Ich glaube auch, weil die wussten, dass eigentlich alles, was zu dem Zeitpunkt da war, die Homepage, das Insta-Feed, also der Insta-Feed, alles unser geistiges Eigentum war. Das war alles von uns, das war alles von Franzi. Ja, und dann haben wir das alles bekommen. Den Namen, die Website, die Domain, alles. Und dann haben Franzi und ich gesagt, okay, dann geben wir dem Ganzen einen rechtlichen Rahmen, damit wir eben auch ein bisschen vielleicht Geld damit verdienen können, damit wir mehr Sichtbarkeit haben und einfach noch ein bisschen mehr machen können.
Klar,
und
um mehr Energie reinstecken zu können, brauchst du natürlich auch ein bisschen mehr Rückfluss als nur eine Ehrenamtspauschale. wenn man so viel Herzblut und Zeit da reingibt.
Ja, voll. Also gerade bei Franzi, die hat zu dem Zeitpunkt noch studiert und das war eigentlich, also die hat teilweise 30, 40 Stunden die Woche, neben einem wirklich erfolgreichen Studium, muss man sagen. Ich weiß nicht, wie die das gemacht hat, aber hat die halt Kleidertausch noch gemacht und das war richtig, also es ist halt Franzis Baby, das hat sie auch immer gesagt, da hängt alles dran. Und dann haben wir halt letztes Jahr eine GUG gegründet, also eine gemeinnützige Unternehmensgesellschaft, weil wir wollten auf jeden Fall, dass es gemeinnützig ist. Alles andere, das hätte irgendwie nicht zu uns gepasst. Genau, und jetzt versuchen wir halt mit den Säulen, die wir so haben, das Ganze ein bisschen quer zu finanzieren, dass wir zumindest ein bisschen, es geht uns jetzt nicht darum, irgendwie sonst wie viel Geld damit zu verdienen, aber wenigstens ein bisschen die Ausgaben, die wir vorher aus eigener Tasche getätigt haben, einfach mit Einnahmen ein bisschen abdecken zu können.
Ja, es ist total schwierig in so einem Feld, den monetären Ertrag und Rückfluss zu generieren, den man bräuchte, um da wirklich mit Herzblut dauerhaft seine Zeit reinzustecken. Wenn man so erfüllt davon ist, das machen zu wollen, weil es was wirklich Gutes ist, aber gleichzeitig die Idee auf, ich sag mal, tauschen oder schenken oder solchen Sachen auch, dann ist es super schwierig, das transparent zu machen oder rechtfertigen zu müssen. Das ist leider ein bisschen, in Anführungszeichen, undankbar in der Blase, habe ich festgestellt. Oder es kommt nicht so gut an, wenn man dann sagt, okay, ich brauche aber das als Monatseinkommen, damit ich die Arbeit gut machen kann. Und leider stößt es ganz oft auf Unverständnis. Dabei müsste gerade das richtig gut honoriert werden. Das ist noch so ein Lernfeld aus dieser ganzen Bewegung, was irgendwie noch ein bisschen Feinheiten braucht und Optimierung. Ja, aber ich verstehe das auf jeden Fall.
Nee, aber das ist genau, was du sagst, auf jeden Fall. Und es ist ja auch, ich kann es so ein bisschen auch verstehen, weil wir wollen trotzdem natürlich nicht in die Falle tappen und mit denselben Marketing-Tools und Strategien arbeiten wie halt die großen Player. Deswegen ist es auch für uns immer schwer mit so einem Businessplan um die Ecke zu kommen. Also wir haben auch jetzt letztens an unserem ersten Pitch-Wettbewerb teilgenommen. Da wurden wir angefragt, ob wir das machen wollen. Wir haben uns letztens auf noch einen anderen Fördertopf beworben und das Feedback war eigentlich immer voll gut. So, boah, das ist ne, voll die gute Idee. Das hat voll viele Möglichkeiten. Das waren aber auch immer Menschen, die da gesessen haben, die viel aus der Wirtschaft gekommen sind, die es natürlich, ne, die dann da eigentlich skalierbare, tolle Start-ups sitzen haben und die dann immer gesagt haben, ja, aber was ist denn euer Geschäftsmodell? Wie wollt ihr denn jetzt richtig viel Geld damit verdienen? Und das ist natürlich schwer, weil irgendwie möchtest du Geld, aber irgendwie sagst du auch, ja, aber ich will mir nicht die Taschen voll machen. Das soll nicht, und ich persönlich glaube auch nicht daran, dass man mit Kleidertausch sonst was für ein krasses Business aufziehen kann, also nur mit diesem reinen Tauschding, genau wie du gesagt hast, weil das für mich mit diesem Gemeinschaftsding und dem Sozialen dahinter, das passt für mich nicht zusammen. Also deswegen versuchen wir auch eher zu sagen, wir wollen Förderung vom Land, von der Stadt, Stipendien, Bildungsvorträge anbieten, natürlich auch Events, wo vielleicht hoffentlich Spenden reinkommen, von der Community so ein bisschen zu sagen, guckt mal, tragt doch das Projekt mit. Aber nur durch, ich organisiere diese Events und nehme ganz, ganz viel Geld dafür.
Das fühlt sich nicht stimmig an.
Nee, und ich glaube, dass, also wir sind ja vernetzt. Wir kennen ja auch andere, die wirklich gut organisierte große Events machen und selbst die sagen, du verdienst damit nichts. Und die haben teilweise, wenn es gut läuft, 800 Leute, die da am Tag rein und rausgehen und trotzdem sagen die am Ende, bleibt davon eigentlich nichts übrig. Weil du entweder nicht so viel Eintritt nehmen kannst oder die Leute auch nicht bereit sind, so viel zu spenden.
Ja, voll. Ertrag kann ja auch mannigfaltig sein. Das muss ja nicht unbedingt in Geld aufzuwiegen sein. Ertrag kann ja auch können ja Beziehungen sein, Vernetzungen, Kontakte, Ressourcen, die geteilt werden, das ganze Netzwerk. Das muss nicht unbedingt Geld sein. Und du hast ja auch noch andere Expertisen. Ich habe gelesen, dass du Kulturwissenschaften studiert hast und Medienforschung und quasi jetzt als Designerin bei Kleidertausch aktiv bist.
Ja, das hat Juli damals da so hingeschrieben. Das war mir auch sehr peinlich, als ich das irgendwann gesehen habe, dass da Designerin steht. So würde ich mich nie nennen, aber ja, ich mache die Grafiken so für unsere Seite, ja.
Kannst du ein bisschen mehr zu deiner Rolle da erzählen?
Ja. Also soll ich jetzt nochmal was zu meinem Werdegang auch oder zu meiner Rolle bei Kleidertausch.de erzählen?
Das ist verknüpft, würde ich sagen. Kannst du gerne ein bisschen anteasern durch die Vergangenheit.
Ja, also genau, ich habe Kulturwissenschaft studiert. Das ist ja ein sehr interdisziplinäres, breites Feld. Ich habe das, also ich habe einen Bachelor in Dortmund gemacht und den Master dann in Koblenz und da eben diesen Schwerpunkt auch auf Medienforschung gehabt und habe mich ganz viel mit Auslandsberichterstattung und der Darstellung des Fremden beschäftigt, gerade in Bezug auf die Länder Japan und Südkorea. Das waren so meine Steckenpferde.
Spannend.
Und ich glaube, wenn man sich auch für so einen Studiengang entscheidet, dann ist man ein Mensch, der sich für ganz viele verschiedene Sachen begeistern und interessieren kann. Und das war immer so ein Ding bei mir, glaube ich, dass ich früher auch dachte, das ist eher eine Schwäche, immer so ja irgendwie alles und nix so ein bisschen. Aber heute denke ich so, nee, eigentlich ist das cool, dass ich bei so vielen verschiedenen Themen irgendwie sage, ich habe Lust, mich da einzulesen oder ich habe Lust, mich damit zu beschäftigen. Und das war ja bei Kleidertausch.de und auch bei Greenpeace, weil auch Greenpeace hat ja ganz viele verschiedene Kampagnen, die sich mit verschiedenen Themen beschäftigen. Nicht anders. Und ich habe halt immer schon super gerne gezeichnet und gemalt. Und das ist so ein bisschen mir flöten gegangen im Studium. Und dann habe ich das vor ein paar Jahren wieder so entdeckt und habe gedacht, Mann, warum hast du je damit aufgehört? Und habe da auch digitales Zeichnen für mich entdeckt. Und da habe ich halt damals gefragt, ob ich Franzi irgendwie damit unterstützen kann. Und eigentlich war mein Plan nur, ich mache so ein paar Grafiken vielleicht mal. Und dann ist daraus ja viel mehr geworden. Und weil das so bei mir ein Thema war, was ich ganz gut kann und besetzt habe und Franzi wiederum andere Stärken hat, hat sich das ganz natürlich ergeben, dass sich das so ein bisschen verteilt hat, dass ich da viel irgendwie Ideen reinstecke und überlege und Franzi dafür dann halt andere Bereiche übernimmt. Aber wir machen schon beide auch irgendwie alles so. Also wir überlegen auch immer zusammen, welche Themen, wie sprechen wir die Leute an, nach welchem Konzept machen wir das jetzt. Wir planen jetzt bald unsere allererste eigene Kleidertausch-Party oder unser Kleidertausch-Event, was super aufregend ist für uns. Und das machen wir ja auch alles zusammen. Also jeder hat natürlich andere Arbeitsfelder, wo er sich oder sie sich dann drum kümmert. Aber die Grundideenwälzen machen wir immer zusammen so.
Ja, dadurch ist es natürlich ein riesengroßer Spielplatz. Und die Kompetenzen entwickeln sich ja in alle möglichen Bereiche, was man jetzt noch nicht kann, lernt man ja irgendwie beim Tun, irgendwie so eine Website mal zu bearbeiten, dann muss man das auch machen, dann lernt man das auch noch dazu. Das heißt, das Portfolio an Fähigkeiten entwickelt sich ja dadurch irgendwie total weiter als Autodidaktin, was ja auch großartig ist. Habt ihr, das würde mich auch interessieren, weil also Nachhaltigkeit in der Modebranche ist natürlich super spannendes Feld und nicht nur im Außen diese Nachhaltigkeit zu verkörpern, außen zu strahlen, sondern eben auch die im Inneren anzuwenden. Wie organisiert ihr euch denn in dem Zweierteam? Habt ihr besondere Methoden oder Konzepte, die ihr für euch entdeckt habt, um diese Teamarbeit zu gestalten, dass ihr auch sagt, okay, auch unser Team nach innen ist nachhaltig gestaltet?
Ich weiß nicht, ob ich die Frage gerade so richtig verstehe. Also meinst du jetzt, wo wir uns zum Beispiel treffen oder welche Kanäle wir benutzen oder wie oft oder was meinst du nach innen nachhaltig? Also oder unsere Werte oder was?
Ja, da ist es eigentlich ein großes Feld und da zählt irgendwie alles mit dazu. Aber auch so den Self-Care-Aspekt, wie ihr mit Überarbeitung umgeht, wie ihr miteinander kommuniziert, wie ihr als Partnerin sowas. Aber klar, wenn du zu den anderen Sachen auch was erzählen willst, sicherlich auch spannend.
Nee, ich beantworte dann jetzt schon deine Frage. Also ich glaube, Franzi und ich haben eine sehr, sehr offene Art, miteinander zu reden. Das war uns auch von Anfang an wichtig, dass man sich auch sagen kann, nee, das gefällt mir jetzt nicht so oder nee, das würde ich nicht so machen. Das ist ja auch wichtig. Also wenn ich zum Beispiel mit, sagen wir jetzt mal, gerade erstelle ich Plakate als Werbung und wenn ich ihr das zeige und sie sagt dann nur, ja, ist okay und eigentlich gefällt ihr das gar nicht, dann haben wir beide ja gar nichts davon. Und wir machen das aber immer konstruktiv und immer mit, also da sind wir, glaube ich, beide auch ähnlich, dass wir sehr kritisch sind, aber konstruktiv kritisch und das eigentlich auch immer hilft. Also ich finde, das hilft immer, wenn man das dem anderen nochmal zeigt oder der anderen und die sagt, versuch doch mal so, mach doch mal so. Also das können wir sehr gut und wir sind uns auch sicherlich nicht immer einer Meinung. Also es gibt auch einige Themen, wo wir überhaupt nicht einer Meinung sind und trotzdem klappt das irgendwie zusammen. Das finde ich eigentlich auch sehr gut und auch spannend manchmal, weil das fordert mich manchmal auch heraus, dass wir nicht immer so einer Meinung sind bei gewissen Themen. Aber ich glaube, das braucht's auch, um das diese Dynamik irgendwie zu haben. Überarbeitung ist aktuell ein ganz großes Thema. Da haben wir, glaube ich, sicherlich noch nicht die Mitte gefunden, eben weil wir das beide ja, neben all den Verpflichtungen, die wir haben, wir arbeiten beide auch, Wir haben beide auch im Privaten noch andere Verpflichtungen und machen dann noch on top kleidertausch.de und versuchen immer irgendwie da noch Zeit für frei zu schaufeln und wissen eigentlich auch, dass es die Zeit eigentlich nicht reicht und dass das alles zu viel ist, aber machen es halt trotzdem. Und hoffen natürlich immer, dass das andere weniger wird, dadurch, dass man mit Kleidertausch vielleicht mehr machen kann. Aber das ist aktuell so ein bisschen so ein Teufelskreis, sag ich mal, weil man eigentlich mehr Zeit bräuchte, die man sich so nicht nehmen kann, weil man seiner Erwerbstätigkeit irgendwie weiter, also die weiter betreibt. Und auf der anderen Seite müsste man die eigentlich ein bisschen zurückschrauben, um mehr Zeit für Kleidertausch.de zu haben. Und das ist aktuell sehr schwierig für uns beide. Also da müssen wir auf jeden Fall noch dran arbeiten. Und ansonsten haben wir verschiedene Messenger, einmal privat und einmal für kleidertausch.de, wo wir uns drüber austauschen. Wir haben jede Woche Meetings, die wir zusammen, also die wir festlegen. Entweder treffen wir uns halt in Präsenz oder online. Wir haben eine Dropbox zusammen. Wir haben Asana, das ist so ein Planungstool zusammen. Also wir haben schon echt viele verschiedene Tools und Kanäle, worüber wir uns austauschen und besprechen.
Und ihr seid zusätzlich auch befreundet.
Ja, ja, auf jeden Fall. Sonst würde das also zu zweit nicht funktionieren, wenn wir nicht befreundet wären. Also wir versuchen auch immer mal Zeiten zu finden, wo wir uns wirklich nur treffen und Freundschaftskram machen und nicht permanent über Kleidertausch-Dinge sprechen.
Weil das schnell auch passieren auch, kann. Ne?
Ja, voll. Das kann man so schlecht voneinander trennen. Also das versuchen wir eigentlich auch immer, auch Sachen miteinander zu machen, wo es jetzt nicht nur um Kleidertausch.de geht.
Du hast jetzt eben schon ein, zwei Herausforderungen beschrieben, vor denen ihr aktuell steht. Hast du aus der Vergangenheit noch ein, zwei Geschichten von Hindernissen oder Herausforderungen, die ihr überwinden musstet und vielleicht eine schöne Geschichte, wie ihr das gemeistert habt?
Bei kleinertausch.de meinst du jetzt, ne?
Mhm.
Ja, also es war sicherlich diese Loslösungsphase von Greenpeace auf jeden Fall, die in uns gegoren hat, weil das uns auf jeden Fall auch nicht leicht gefallen ist, weil Greenpeace natürlich auch eigentlich nicht wollte, dass das Projekt rausgeht und wir da auch viel mit denen gesprochen haben und wir dann wirklich auch überlegt haben, ist das schlau, dass wir das jetzt machen oder ist das jetzt völliger Blödsinn und wir bereuen das am Ende, weil die uns natürlich noch andere Ressourcen vielleicht hätten geben können. Also das war sicherlich für uns auch eine schwierigere Phase, sag ich mal, die wir aber auch gemeinschaftlich gelöst haben, indem wir da ganz offen drüber gesprochen haben und eben gesagt haben, okay, wo ist denn dein Bauchgefühl und was meinst du? Und wir hätten das, glaube ich, auch nicht entschieden, wenn eine von uns da super ein schlechtes Gefühl bei gehabt hätte und gesagt hätte, ich möchte das gar nicht. Und im Endeffekt ist ja jetzt was Gutes daraus entstanden. Also wir haben das ja mit der Gründung geschafft und unser Kanal wächst auch weiter. Wir kriegen, obwohl wir aktuell echt nicht viel Werbung machen, immer noch oder immer mehr Anfragen. Leute, die sich für uns interessieren, die sagen, wir wollen euch helfen. Ich meine, du hast uns ja auch gefunden und angefragt. Das ist für uns ja auch schon wieder irgendwie toll und der nächste Schritt zu mehr Sichtbarkeit. Ja, und ich glaube auch, und das betraf sicherlich nochmal mehr Franzi, die das ja einfach so lange gemacht hat. Und ich weiß noch, als ich Franzi kennengelernt habe, hat sie immer gesagt, nee, das bleibt immer mein Hobby, so nee. Aber irgendwie die Art, wie sie da drin war und auch wenn man am Anfang irgendwie was gesagt hat und du hast richtig gemerkt, so okay, das ist ihr Baby, das hat sie alles aufgebaut, das ist jetzt ganz schwer für sie, vielleicht zu sagen, okay, dann lass uns das doch jetzt mal anders machen. Da habe ich immer zu ihr gesagt, ey, du musst das machen, das ist irgendwie so dein Herzensprojekt, ne? Das kann nicht nur so in der Schublade quasi liegen. Und dann vielleicht sich einzugestehen oder sich auch zu trauen und zu sagen, okay, dann versuche ich jetzt mehr daraus zu machen. Das war sicherlich auch nochmal so ein Knackpunkt, den man aber auch zusammen irgendwie gemeistert hat.
Schön, das freut mich sehr für euch. Für alle, die zuschauen, sich das später anschauen, anhören, habe ich jetzt eine kleine Quizfrage. Wenn ihr die Antwort wisst, könnt ihr es gerne in die Kommentare reinschreiben. Und die erste Person, die die richtige Antwort reinschreibt, gewinnt von mir einen Freifahrt Selfcare. Das ist ein Online-Kurs mit verschiedenen Methoden zum Selfcare. Die Frage ist, welches Material steht im Zentrum von Nachhaltigkeitsdebatten, da seine Produktion mit Umweltproblemen und sozialer Ungleichheit verbunden ist? Die Antwort gerne in die Kommentare. Ich wiederhole die Frage auch gerne nochmal. Welches Material steht im Zentrum von Nachhaltigkeitsdebatten, da seine Produktion mit Umweltproblemen und sozialer Ungerechtigkeit verbunden ist. Wenn ihr die Antwort wisst, schreibt es rein in die Kommentare, könnt ein Freifahrt gewinnen. Und Du könntest gerne uns nochmal erzählen, ob du ein Lieblingsstück beim Kleidertausch, Lieblingskleiderstück gefunden hast und was du vielleicht immer noch hast und was es für dich bedeutet.
Oh, ich muss sagen, mein Kleiderschrank ist mittlerweile echt voll von Kleidertauschstücken. Also
sitzt an der Quelle.
Ja, aber wir haben irgendwann mal letztens so ein Insta-Reel gemacht. Das war ja mal so ein Trend in der Insta-Bubble, dieses Poff, du bist bla 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 und hast bla bla bla. Und bei uns war es dann so, Poff, du hast mittlerweile mehr Kleidertauschschätze im Schrank als gekaufte oder Neuware. Oh, das sind echt viele Sachen. Ich glaube, aus dem letzten Kleidertausch würde ich sagen, ein Kleid, was ziemlich sicher selbst genäht ist. Und das hat einfach wie angegossen gepasst und auch so zu wissen irgendwie, okay, ich habe das jetzt irgendwie hier beim Durchwühlen bei der Kleiderstange irgendwie entdeckt und das hat jemand gemacht, weil da ist kein Etikett, kein Label, kein gar nichts drin gewesen, da sind auch ein paar Nähfehler drin. Und sowas liebe ich halt, weil ich dann immer denke, ja, das hat einfach kein Ahnung. Ja, das habe nur ich in meinem Schrank. Ich weiß, Juli hat mal bei einem Kleidertausch in Oldenburg, wo wir eingeladen waren, einen Pulli ergattert und Franzi auch. Und dann haben wir eine Story dazu gemacht und dann schrieb irgendwann eine Followerin, ach, das ist ja schön, den Pulli habe ich selbst gemacht. Also den hatte sie gestrickt. Ja, und das sind halt diese Geschichten, ne? Auch manchmal zu beobachten bei Events, wenn man selber was beigetragen hat, wie jemand anderes das rausfischt und sich mega freut und das direkt mitnimmt. Und auch zu wissen, ja, guck mal, mein Teil ist jetzt in guten Händen und wird da wieder getragen und wertgeschätzt. Und darum geht's ja auch. Also das ist ja genau das Ding oder einer der Schlüsselmomente, wie ich finde, bei Kleidertausch, eben dieses neue Leben, was verschenkt wird beim Kleidungsstück, was super viel Spaß macht und schön ist.
Dann starten wir doch jetzt mal in das Herzstück von eurer Organisation. Also nachhaltige Mode wird, denke ich mal, oft mit höheren Preisen assoziiert im Moment noch, was ein Hindernis für viele VerbraucherInnen darstellt. Aber das Konzept von euch bietet ja tatsächlich eine sehr günstige Lösung für das Problem der Überproduktion und des Überkonsums, indem es den Lebenszyklus von Kleidern einfach verlängert. Also eigentlich ein absoluter No-Brainer mit den Kleidertauschpartys, die eine super praktische, gesellige Alternative zum konventionellen Konsumangebot bieten. Erklär doch mal, wie so eine Party abläuft und welche positiven Effekte sie auf die Leute und die Umwelt haben.
Ja, also erstmal gibt es ganz verschiedene Arten, so eine Party zu machen. Im privaten Rahmen ist so das erste Ding, das ist auch immer das, was wir Menschen raten, die damit liebäugeln, um einfach mal locker einzusteigen. Irgendwie im Freundeskreis, in der Familie. Ich glaube, viele haben sowas auch einfach gemacht und haben das nicht Kleidertausch genannt. Und wenn es nur unter Geschwistern so ein Tauschen ist, sag ich mal, aber da einfach mal vielleicht ein paar Freundinnen oder Freunde einzuladen und zu sagen, guck mal, ich habe irgendwie ein paar Klamotten hier, ich ziehe die gar nicht mehr an. Und ich glaube, die meisten anderen haben das halt auch, diese Schrankleichen. Und dann im Freundeskreis einmal anzufangen zu tauschen. So habe auch ich angefangen, um da erstmal auf den Geschmack zu kommen. Gefällt mir das überhaupt? Wie finde ich das? Das ist erstmal eine ganz gute Variante. Weil es gibt ja auch einen Unterschied, ob ich einen Kleidertausch einfach nur besuche oder ob ich auch selbst organisiere. Das sind ja zwei Paar verschiedene Schuhe. Egal, du weißt, was ich meine. Und wenn es dann wirklich um Partys geht oder Events, die im öffentlichen Raum stattfinden, gibt es auch da von bis alles. Von wirklich eher vielleicht klein, oft in Jugendzentren, Gemeindezentren, Kirchen, irgendwelchen sozialen Einrichtungen, an Schulen, Unis. Also da gibt es ja wirklich auch schon allein, was die Location anbelangt, absolut verschiedenste Möglichkeiten. Und dann auch zu sagen, soll nur getauscht werden oder soll das Ganze auch ein Rahmenprogramm zum Beispiel bekommen, was Franzi und ich immer super gut finden und auch den Menschen raten, wenn sie die Kapazitäten dafür haben. Also zu sagen, was ist denn, wenn ihr vielleicht auch eine Repair-Ecke habt, wo man Kleidung, die vielleicht ein bisschen kaputt ist, reparieren kann oder wo man vielleicht ein Teil, was man ergattert hat und nicht passt, enger machen kann, umnähen kann, irgendwie sowas. Siebdruck, irgendwie Klamotten, die man gerade erwischt hat, vielleicht mit einem coolen Print bedrucken, Upcycling-Workshop anbieten. Ich habe auch schon mal im Rahmen von einem Kleidertausch einen Vortrag über Fast Fashion zum Beispiel gehalten und die Folgen passt da natürlich auch super hin. Also da sind wirklich der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt, weil ganz viele Themen mit diesem Tauschprinzip einhergehen und das ist halt einfach auch reparieren und upcyclen, das gehört, wie ich finde, eigentlich auch zusammen oder passt super zusammen. Und auch die ganze Grundkonzeption kann man offen halten. Also zum Beispiel fängt es dann schon an mit, wie viel Kleidung darf denn getauscht werden? Sag ich, egal, bringt mit, so viel ihr wollt. Oder setze ich zum Beispiel ein Limit und sage, maximal 10 Teile können mitgebracht werden. Also da gibt es wirklich ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Nach meiner Erfahrung macht ein Event immer mehr Spaß, wenn man einfach eine rundere Sache daraus macht, dass Leute auch Bock haben, da zu bleiben und da zu verweilen, was bei Kleidertausch ja auch irgendwie ein bisschen logisch ist, weil immer der Fundus ja immer tauscht. Es kommen ja im besten Falle immer neue da Leute, genau, mit neuen Klamotten. Deswegen ist es immer sinnvoll, Sitzmöglichkeiten zu haben. Vielleicht, wenn man es kann, Essen und Getränke anzubieten, Musik zu haben, um die Stimmung, die Atmosphäre ein bisschen lockerer und schöner zu machen. Also da kann man echt schon richtig viel machen, um daraus wirklich ein rundes, schönes Event zu machen, was Leute dann hoffentlich meistens mit so einem Gefühl von, boah, das war richtig cool, ich suche direkt mal, wann das nächste ist, hinterlässt.
Jetzt habe ich zwei anschließende Fragen. Die erste ist der Name. Also ist es wirklich, ich bringe ein Kleidungsstück hin und kann mir eins nehmen? Also das wäre ja ein Tausch. Das heißt, ich gebe eine Leistung für eine Gegenleistung und die ist auch daran geknüpft. Oder ist es eher das Wort ein bisschen aufgeweicht und man kann auch einfach kommen mit nichts und kann sich dann was mitnehmen?
Das wäre meine erste Frage. Ich glaube, das ist mit das größte Missverständnis oft beim Kleidertausch. Und das ist auch wirklich tatsächlich etwas, was oft Leute abschreckt, dieses 1:1, dieser Gedanke. Ja, wenn ich jetzt eine Jeans mitbringe, muss ich ja eine mitbringen. Aber ich will ja vielleicht gar keine Jeans, ich brauche auch gar keine. Ich war zumindest noch nie bei einer Party, wo das so war. Es ist eigentlich immer offen. Es wird immer gesagt, alle können alles tauschen. Du musst auch nicht, wenn du 3 Sachen mitbringst, 3 wieder mitnehmen. Oder wenn du 10 Sachen mitgebracht hast, darfst du nicht nur mit einer Sache nach Hause gehen. Also das wird eigentlich nicht gemacht, weil das die meisten Menschen auch davon abhält.
Ich dürfte auch mit nichts kommen und dürfte 3 Jeans mitnehmen.
Ja, also dann natürlich ist es schon schöner, wenn du dann hinkommst, dass du auch was mitbringst. Aber ich kenne es auch nicht, dass Leute jetzt rausgeschmissen werden, sag ich mal, wenn sie nichts dabei haben. Weil man auch andererseits sagen muss, die Erfahrung ist, das ist immer zu viel eigentlich. Also was heißt zu viel? Aber es bleibt immer was übrig.
Ich könnte deswegen ja auch Essen oder Getränke mitbringen zum Beispiel und könnte dann sagen, ich tausche den Kuchen, den ich mitgebracht habe, gegen eine Jacke, die ich gefunden habe oder so.
Also das habe ich jetzt noch nie erlebt, weil du ja oft auch gar nicht weißt, von wem das Teil kommt. Also das ist ja eh das Ding, es ist ja dieser riesige anonyme Fundus, sag ich mal. Es ist ein bisschen eingegrenzter, wenn du eine Annahme hast. Das gibt's bei manchen Partys, dass dann da halt Leute sind, die deine Klamotten entgegennehmen und dann wird das für dich einsortiert, weil es natürlich total Sinn macht, Kategorien zu machen, zu sagen, hier sind die Hosen, da sind die T-Shirts, hier ist vielleicht...
Als wenn alles auf einem Haufen...
Genau. Da raten wir auch immer zu, weil umso unordentlicher und chaotischer es wird, umso weniger Spaß. Genau, und umso weniger Spaß macht's. Weil das Ding ist halt, und das ist die Gefahr auch so bei Kleidertausch, dass es am Ende dazu verführt, nur noch mehr zu konsumieren. Also neben dem, was ich vielleicht neu anschaffe, mich auch noch hinzustellen und zu sagen, ach klasse, da kann ich ja umsonst noch richtig viel Klamotten anhaufen, die ich eigentlich gar nicht brauche. Die Gefahr ist auf jeden Fall da.
Bei Foodsharing gibt es eine ähnliche Dynamik als Gefahr.
Ja, siehst also, ne, das ist auch ein psychologisches Phänomen tatsächlich, dass man, wenn man eine soziale oder gute Tat vollbracht hat, sich indirekt einen Freifahrtschein dafür gibt, dass man dann beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr ganz so nachhaltig konsumieren muss. Das kann man auch auf andere Bereiche übertragen, aber das ist auch wirklich ein psychologischer Effekt, wo man auch ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht sagt, ach, ich war jetzt 2-mal auf dem Kleidertausch, dann kann ich doch jetzt mal wieder da bei dem Fast-Fashion-Konzern XY mir so ein 3-Euro-Teil kaufen. Deswegen raten wir auch immer dazu, eine Obergrenze der Kleidung zu setzen, damit Leute nicht denken, sie können kostenfrei ihre Altkleiderberge in Müllsäcken mitbringen und da abgeben. Und eben auch dieses Rahmenprogramm zu machen, um auf eine spielerische und spaßige Art den Leuten zu zeigen, ja, wir machen das, weil wir gern tauschen, weil wir uns connecten wollen, weil wir Spaß haben wollen, aber auch, weil wir eine reale Industrie haben, die so dreckig ist und die ganze Ökosysteme kaputt macht und der wir ein Gegengewicht entgegensetzen wollen, dass das dabei nicht untergeht. Das ist uns schon wichtig, zumindest bei unseren eigenen Sachen, dass das immer so ein bisschen mitschwingt, dass Leute auch verstehen, aber warum denn Kleidertausch?
Als Alternative. Die Vision. Genau, die Vision. Auf jeden Fall.
Werbung aus dem Büro für sozialen Humusaufbau.
Bist du bereit für den Lernpfad, den ersten Pfad der Wildgestaltung? Das ist deine Eintrittskarte in die faszinierende Welt der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit. Mach dich bereit für eine einjährige Reise, die sich verändern wird. Als Teil des 6. Jahrgangs tauchst du tief in die Nachhaltigkeitskonzepte unserer Zeit ein und erhältst am Ende den begehrten Lernfahrtbrief. Und das Beste, du kannst deine Reise durch den Lehrpfad sogar um ein Jahr verlängern. Aber was erwartet dich? Etwa 90 Seminartage in 13 Modulen, von denen du dir die spannendsten aussuchst. Ob Fundraising, Soziokratie, Permakultur, Flake, altes Handwerk, Aktivismus, Wildnispädagogik oder Tiefenökologie. Du gestaltest deinen Weg selbst. Und als Lernling bist du Teil einer lebendigen Gemeinschaft, denn er basiert auf Selbstorganisation und Eigeninitiative. Dafür wirst du zahlreiche Methoden für effektive Gruppenarbeit kennenlernen. Bist du bereit, dich auf dieses Abenteuer einzulassen und Teil einer neuen Bildungsbewegung zu werden? Dann melde dich für den kommenden Jahrgang ab März 2024 an und beginn mit der spannenden Reise auf dem Lernpfad. Mehr Infos und die Anmeldung in 4 Schritten findest du auf wildgestaltung.de/pfade/lernpfad. Lass uns gemeinsam die Welt ein Stück heller machen.
Danke für deine Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Und wenn jetzt Kleider übrig bleiben, was macht ihr dann damit? Habt ihr Kooperationen mit Umsonstläden oder wo ihr die Sachen dann hinbringt? Weil meine Erfahrung mit war viel im Foodsharing-Bereich oder in so Umsonstladenbereich und es kommt immer mehr Zeug an, als man los wird. Das war so meine Erfahrung. Ich habe viel auf Festivals, dann habe ich mit einem T-Shirt angefangen, das stand dann zu verschenken und am Ende vom Festival lagen da irgendwie 10 Kartons von Klamotten. Und dann musst du halt gucken, okay, wo bringe ich das denn jetzt hin? Ist ja Blödsinn, das wegzuwerfen. Und dann mussten wir halt gucken, okay, wo gibt es Verbündete, KooperationspartnerInnen mit Umsonstläden? Können wir das dann da hinbringen? Oder so, wie macht ihr das?
Auch da kann man verschiedene Sachen machen. Also natürlich muss man sich vorab Gedanken machen, sonst guckt man am Ende ziemlich bedröppelt aus der Wäsche, wenn man da steht und diese ganzen Klamotten hat.
Ja,
und
ich vor weiß, allem, wenn es geregnet hat und man draußen ist.
Ja, und natürlich ist das keine Werbung für diese Veranstaltung oder diesen Grundgedanken dann zu sagen, oh, dann schmeiße ich es jetzt weg oder in den Altkleidercontainer, was ja vielleicht viele denken, dass das eine gute Lösung wäre, aber da raten wir von ab. Deswegen vorab immer gucken, lokal braucht die Tafel vielleicht gerade was, die Caritas, Kinderschutzbund, Sozialkaufhäuser. Also eigentlich haben ja viele, auch gerade größere Städte, viele, viele solche Anlaufstellen. Eine gute Idee ist vielleicht auch bei gewissen Teilen, die gerade gut erhalten sind oder vielleicht auch aus einem schönen Material, Baumwolle oder sonst was bestehen, mal Upcycling-Labels. Es gibt ja auch Upcycling-Labels, die nach gewissen Stoffen ganz bewusst suchen, um die halt abzucyceln. Da kann man vielleicht vorher auch anfragen. Und wenn man weiß, man macht noch mehr Events, macht es auch Sinn, Grundstock zur Seite zu packen und fürs nächste Event schon mal zu haben. Weil auch das muss man bedenken, wenn man so ein Event aufbaut, macht es immer mehr her, die Leute kommen rein und da hängt schon was zum Tauschen, als wenn da nur leere Kleiderstangen im Raum sind. Also das sind immer so die 3 Sachen, die wir raten und die wir selber auch quasi in Vorbereitung treffen oder machen.
Ihr richtet ja selber solche Kleidertauschpartys aus und habt ihr auf eurer Website auch so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man quasi selbst das in seiner, ihrer Stadt machen kann, mit all den Tipps, die du jetzt auch gegeben hast?
Ja, also man muss dazu sagen, Kleidertausch.de hat bis jetzt nie selber eigene Events gemacht. Das war auch immer so ein Missverständnis, dass Leute dachten, wir organisieren immer Events, aber wir haben uns immer als überregionale Anlaufstelle für Kleidertausch verstanden und alles, was so dieses Thema betrifft. Also wir bündeln ja auch super viel in unserem Eventkalender. Wir haben ja einen Eventkalender auf unserer Website, wo man als veranstaltende Person kostenfrei sein Event eintragen kann und wir schalten das dann frei, also kostenfrei Werbung für sein Event macht. Das raten wir auch immer, weil unser Kalender tatsächlich auch eine gute Reichweite hat. Und natürlich Leute, die nach Events suchen, einfach ganz gezielt für ihre Städte nach Kleidertausch-Events gucken können. Zusätzlich geben wir halt Tipps und Infos, genau was ich jetzt erzählt habe, für Veranstaltende. Also das ist ein ganzer Bereich, wo es eben nur diese Tipps und Anleitungen gibt, Infos, was man beachten sollte, auch teilweise Vorlagen. Da sind wir immer dabei, mit der Zeit, die wir haben, das auch zu überarbeiten, damit wir das irgendwie noch besser machen können. Manchmal telefonieren wir auch mal mit Veranstaltern, die auf uns zukommen und sagen, Mensch, ich habe da und da vielleicht ein Problem oder ich mache das jetzt das erste Mal, ich brauche mal ein bisschen Hilfe, und dann quatschen wir halt mit denen und tauschen uns aus. Und diese Idee, wir wollen zusätzlich in den Bildungsbereich gehen und da auch Fast Fashion besprechen, aber auch eben Kleidertausch als Alternative und wie man das selbst organisiert und ein eigenes Event organisieren, kam jetzt erst auf, als wir gegründet haben. Genau, und also Franzi und ich haben vorher Kleidertausch-Events mit Greenpeace organisiert und mit Students for Future, also wir hatten oder haben Erfahrung, aber nicht unter unserem Label, und deswegen ist das für uns jetzt auch ultra aufregend und spannend und auch Druck irgendwie, dass wir jetzt und mit unserem Namen ein Kleidertausch-Event auf die Beine stellen.
Nice. Und du hast es eben auch schon gesagt, dass Aufklärung und Bildung ist ja auch ein zentrales Element, um Bewusstsein und Veränderung zu schaffen, indem Konsumentinnen ja über ihre Auswirkungen und Kaufentscheidungen informiert werden. Geh doch da gerne nochmal ein bisschen detaillierter rein, wie ihr ja eure Bildungsarbeit in Kleidertausch integriert, welche Aktivitäten ihr da plant und im Angebot habt.
Ja, also das war eigentlich gar nicht fest geplant. Das war immer so ein Wunsch von mir, weil wir das auch bei Greenpeace gemacht haben, dass wir eben an Schulen gegangen sind und da Vorträge zu verschiedensten Themen gehalten haben. Und ich habe das dann halt für den Fast-Fashion-Bereich gemacht. Und dann ist vor anderthalb Jahren, glaube ich, ein Berufskolleg in Münster auf uns zugekommen und hat uns gefragt, ob wir da eine Veranstaltungsreihe machen würden, weil die mit ihren SchülerInnen dort einen Kleidertausch organisieren wollten, aber vorab ein Rahmenprogramm haben wollten, wo die da rangeführt werden, wo die was über Fast Fashion erfahren, weil da auch ganz viele Menschen einfach dabei waren, die das überhaupt noch nie gehört hatten. Und das haben wir zum Aufhänger genommen, um zu sagen, ja, vielleicht ist der Bedarf doch da. Und wir wissen halt auch von anderen Initiativen, dass die Nachfrage wohl sehr groß ist, gerade im schulischen Bereich nach solchen Bildungsveranstaltungen. Also auch größer als die Kapazitäten oft dann da sind. Und dafür haben wir extra halt einen 90-minütigen Vortrag konzipiert, wo wir eben über Fast Fashion sprechen, aber wirklich nicht so mit dem Zeigefinger, sondern erstmal nur, das ist halt der Ist-Zustand. Und das ist natürlich auch voll schwierig, weil du einen Abriss machen musst, weil da spielt so viel mit rein.
Die Welt ist komplex.
Ja, voll. Aber auch eben am Ende mit diesem, aber was können wir denn tun, um nicht so da zu sitzen und zu denken, okay, die Welt ist schlecht und alles ist mies und ich kann nichts tun. Und dann mit dem Abschluss, okay, wie organisiere ich dann eigentlich ein eigenes Event und dann auch Fragen beantworten, auf was muss man achten und so weiter. Und das bieten wir jetzt halt quasi fest an, dafür kann man uns buchen und auch für unterschiedliche Schulformen. Also wir würden das dann auch immer anpassen in Absprache mit den Lehrkräften. Weil es natürlich was anderes, ob du es für junge Erwachsene machst oder für kleinere Kinder vielleicht. Aber auch im städtischen Bereich kann ich mir das sehr gut vorstellen, weil eigentlich haben alle Städte mittlerweile Nachhaltigkeitsstrategien, eigene Projektstellen für sowas. Ich weiß, dass es auch im städtischen Umfeld gerade im Sommer oft Kleidertausch-Events gibt. Und auch da vielleicht reinzugehen und zu sagen, wir unterstützen euch oder wir machen da irgendwie was in dem Rahmen, das ist schon so unser Ziel oder unser Wunsch auf jeden Fall.
Klingt richtig gut. Macht ihr das nur in eurem Bundesland oder über die ganze Republik verteilt, wenn man euch bucht?
Ja, also aktuell haben wir gesagt, beschränken wir es auf NRW, weil Franzi und ich das gar nicht logistisch auf die Kette kriegen würden. Also auch zeitlich einfach, weil auch nach Münster mal eben fahren, das sind irgendwie anderthalb Stunden, eine Fahrt. Dafür muss man sich auch Minimum einen ganzen Tag frei nehmen. Wir haben halt zwei Veranstaltungen gemacht. Ich glaube, am einen Tag zwei und am anderen Tag nochmal zwei, also insgesamt vier. Klar, wenn wir irgendwie dann mehr Kapazitäten hätten, könnten wir uns auch vorstellen, dafür woanders hinzufahren, in andere Bundesländer. Aber aktuell ist es aufgrund unserer Kapazitäten erstmal nicht geplant, sondern nur NRW.
Völlig verständlich. Wenn wir jetzt mal so zusammenfassen können, also der Übergang zu einem nachhaltigen Lebensstil kann ja oft, also ist oft mit Herausforderungen verbunden oder kann so wahrgenommen werden, besonders in einer Welt, die eher so Schnelllebigkeit und Konsum priorisiert. Der persönliche Beitrag zu einer nachhaltigen Welt ist aber trotzdem sehr wichtig. Und wir müssen uns vor Augen führen, dass der, wie du es auch schon gesagt hast, sehr oft sehr gerne im Kleinen beginnt. Hast du vielleicht so drei richtig gute, knackige Tipps so für den Alltag, den du Menschen geben kannst, die mal sowas ausprobieren wollen, ein bisschen nachhaltiger zu leben und aber nicht wissen, wie anzufangen?
Ach Gott, ja, gute Frage. Ja, es ist ja immer alles sehr individuell, ne? Was für einem leicht, was, also ich glaube, es ist immer gut, mit etwas anzufangen, was einem erstmal leicht fällt, um die Hürde herabzusetzen. Also ich glaube, der Klassiker ist wirklich auch Ernährung. Also zumindest aus meinem Freundeskreis kenne ich das so, dass dann oft dieses, oh, das könnte ich aber nicht. Auf das und das verzichten ist ja dann oft dieses Wort. Und ich glaube, da schon mal im Kopf ein bisschen sich umzupullen und zu sagen, es geht gar nicht um Verzicht und überleg mal, was du gewinnst dafür. Also als ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren, dachte ich irgendwann so, ja krass, wie viele Produkte ich jetzt kennengelernt habe, auch nochmal einfach frische Sachen, Gemüse und Co., weil ich einfach jetzt anders koche und mich anders mit Lebensmitteln auseinandersetze. Das habe ich bis heute als Gewinn wahrgenommen und überhaupt nicht als Verzicht. Also das war einmal so ein Ding.
Und im Kleinen. Aufräumen mit Glaubenssätzen, meinst du?
Ja, wenn man das dann so für sich nennen möchte, auf jeden Fall. Und im Kleinen sich auch nicht so viel Druck machen, ich muss jetzt sofort alles, das habe ich halt damals gemacht, dass ich dachte, okay, ich muss meine Mobilität umstellen, ich muss meine Ernährung umstellen, ich muss mein Konsumverhalten umstellen, ich muss, ne, eigentlich alles umstellen.
Hast du dann mehr Druck als vorher, gell?
Ja, voll. Und dann ist man irgendwann gelähmt. Und vielleicht zu sagen, ach, vielleicht benutze ich jetzt mal das Fahrrad an der und der Stelle oder eben bei der Ernährung, ich probiere mal was aus oder ich versuche vielleicht mal einen Monat, je nachdem, wie viel ich sonst vielleicht shoppe, zu sagen, ich lasse es mal. Man muss aber, finde ich, auch immer dazu sagen, es ist ja auch einfach ein krasser Luxus und Privileg, das überhaupt zu können. Es gibt ganz viele Menschen, die haben keine andere Wahl. Die konsumieren wenig, weil sie arm sind, weil sie nicht viel haben. Und das ist halt auch ein Thema bei Kleidertausch. Die meisten Menschen, die da hinkommen, die können sich das quasi leisten, nachhaltig zu sein. Die können sich leisten, darüber viel nachzudenken, weil sie einfach viel Freiraum in anderen Bereichen haben.
Ja, die kommen ja auch nur auf Kleidertauschpartys, weil sie selber wahrscheinlich im Überfluss leben, weil sie ja dann auch was mitbringen können.
Ne? Ja, voll. Und man muss auch immer überlegen, gerade auch bei diesem Kleidungsthema, wie viel das mit Armutsstigma auch zu tun hat. Weil es gibt sicherlich auch viele Menschen, die sagen, boah, ich habe früher immer alles nur abgetragen gehabt, ich habe immer nur Secondhand gehabt. Das ist nicht cool, das ist nicht nachhaltig für mich, das ist halt mein Leben so. Also ich finde, das muss man auch immer mitdenken, wen spricht man da an, wen spricht man da vielleicht nicht mit an, ist das wirklich eine freiwillige Entscheidung, dass ich nachhaltig lebe oder ist das halt auch ja etwas, was ich einfach mache, also ich habe so ein schönes Zitat in meinem Buch gelesen, je reicher, je dreckiger, das ist ja oft so, dass die am reichsten sind, den größten Fußabdruck haben und auch dieser ökologische Fußabdruck, dieses Bemessen kommt im Endeffekt von einem Großkonzern, von BP, um halt die Verantwortung auf den Kleinen, also auf uns Menschen irgendwie, auf den Einzelpersonen abzuwälzen. Damit meine ich nicht, dass wir nicht im Kleinen alle was machen können und auch machen sollten, aber gerade dieser Druck auch zu meinen, das liegt alles auf mir und alle Last liegt nur auf mir und das ist alles meine Schuld und dabei zu vergessen, nee, das ist die Politik und das sind die Großkonzerne, das sind die Lobbys, die das in der Hand haben. Wenn ich mir jetzt die Fast-Fashion-Industrie angucke, das, was wir brauchen, sind starke Lieferkettengesetze. Gerade für die Modeindustrie.
Das ist brandaktuelles Thema.
Ja, ne? Und dann guckst du dir an, wie die FDP blockiert und irgendwie mit Italien im Hintergrund schon irgendwelche Pläne schmiedet, um es zu kippen. Und du denkst so, das kann doch nicht sein. Wir haben 2023, wir reden hier von Kinderarbeit, wir reden von Ausbeutung, wir reden davon, dass Wälder zerstört werden, Lebensräume, Ökosysteme für Tiere, für Menschen und wir diskutieren immer noch darüber, ob wir ein starkes Lieferkettengesetz brauchen, ob wir uns das leisten können. Das sind halt so Sachen und davon wird dann auch oft abgelenkt, glaube ich, dass man so denkt, okay, ich muss jetzt ganz, ganz nachhaltig konsumieren und ich muss gucken, dass das alles ein tolles Siegel hat und das gehört sicherlich auch alles dazu. Aber das, was wir eigentlich machen müssen, ist unsere politische Stimme, die wir haben, Gott sei Dank in diesem Land, nutzen und sagen, ich muss die für was Gutes einsetzen. Ich muss eine gute oder ich muss vielleicht eine Partei wählen, mit der ich da in einer Linie bin oder ich muss vielleicht mich einer Initiative anschließen oder eben meinetwegen eine Petition unterschreiben, die dann weitergereicht wird in den Bundestag, wo ich eben zeige, ich nehme das nicht hin. Ich finde das nicht in Ordnung, dass diese Gesetze gekippt werden sollen. Ich bin dafür, dass es starke Lieferketten oder dass es ein starkes Lieferkettengesetz gibt. Also das ist auch irgendwie schwierig, weil da gehört natürlich auch zu, dass man sich informiert und informieren kann und diese ganzen Infos auch einordnen kann. Das muss man auch mal sagen. Und deswegen finde ich immer, dass die Verantwortung für die von uns, die privilegiert aufgewachsen sind und die Möglichkeiten haben, für mich auch viel höher sind als für die von uns, die so von ihrem Alltag und meinetwegen im Niedriglohnsektor erdrückt werden, dass sie gar keine Möglichkeit haben, über sowas nachzudenken. Und auch nicht das Problem sind, muss man mal ganz klar sagen.
Ja, da stimme ich dir zu. Die Zukunft gestalten heißt heute Verantwortung übernehmen für die das möglich ist. Und gleichzeitig heißt Demokratie auch, habe ich mal gehört, ich ich würde sterben dafür, dass du deine freie Meinung äußern kannst, ob sie mir gefällt oder nicht, weil es auch sicherstellt, dass ich das tun kann. Und ja, Nachhaltigkeit finde ich auch super wichtig. Andererseits ist es aber auch nicht mein Job, den Leuten das vorzuschreiben oder aufzudiktieren oder sie irgendwie davon zu überzeugen. Das funktioniert meiner Erfahrung nach überhaupt nicht, sondern eigentlich eher ein Beispiel dafür sein, welche anderen Wege es geben kann, die zu erforschen und davon zu berichten, mit der geballten Faszination, aber auch mit Trauer bei Rückschlägen komplett authentisch zu sein, um einfach diese Möglichkeit aufzuzeigen. Ich glaube, Paulo Coelho hat mal gesagt, lehren heißt zeigen, dass es möglich ist, und lernen heißt es für sich selbst erfahren. Das fand ich in diesem Zusammenhang auch ein ganz schönes Zitat.
Ja, da hast du voll recht. Also ich glaube auch immer, dass das Beste ist, wenn die Leute selbst drauf kommen. Und dann eben durch positive Beispiele. Deswegen würde ich immer sagen, fang vor der eigenen Haustür an. Und ne, dieses, klar, wir müssen, also wir leben in einer globalen Welt und natürlich kriegt man super viel von außen mit. Aber ich kann ja an gewissen Dingen jetzt gerade so nichts ändern. Ich werde jetzt auch nicht in kürzester Zeit in die Politik gehen oder auf einmal Chefin von irgendeinem Konzern. Und dann fange ich halt im Kleinen an, in meinem Wirkungskreis, ob es jetzt in meinem Freundeskreis ist, in meiner Familie oder in meiner Nachbarschaft. Und ich glaube, dass das auch aus der Lähmung heraushilft, wenn man die verspürt, zu sehen, ey, ich kann da wirklich was bewirken. Ich kann da wirklich was bewirken. Ich habe da vielleicht Leute, die sagen, ey, weil du das und das gemacht hast, habe ich auch mal drüber nachgedacht. Und das fand ich so cool, da habe ich das auch ausprobiert. Also solche Kleinigkeiten, und ich glaube, die halten einen auch dabei, weiterzumachen. Sonst gäbe es nicht so viele Menschen, die im Ehrenamt wären, weil man ist ja vielleicht auch da, weil man sieht, dass es einen Unterschied macht. Und den braucht es auch, diese Hoffnung.
Ja, auch wenn man manchmal denkt, und, ja.
Genau, die eigentlich kann ich die Hoffnung gar nicht haben, alles wirkt so schlimm. Aber so kitschig das jetzt klingt, aber die Hoffnung darf man da irgendwie nicht verlieren, sonst macht man halt nicht weiter.
Ja, es ist irgendwie auch keine gute Ausrede für Hedonismus oder so, dass man da so in völligen Luxus und Pomp verfällt. Ist vielleicht dann auch, wo man sagt, okay, nach mir die Sinnflut, weil eh alles vor die Hunde geht. Ist halt auch, finde ich, irgendwie nicht kein smarter Weg, irgendwie der Zukunft zu begegnen, weil es kommen echt noch viele, hoffentlich viele Generationen nach uns, was unsere Kinder sind. Und ey, wenn wir denen in die Augen gucken, dann können wir nicht sagen, hey, scheiß auf alles, sondern euch soll's gut gehen. So, das ist unsere Verantwortung. Lass uns mal so eine kleine Speedrunde machen. Ich habe so ein paar Fragen mitgebracht, die du in einem Wort oder einem Satz ganz einfach beantworten kannst.
Okay.
Fangen wir mal an. Wie entspannst du dich nach einem intensiven Arbeitstag?
Musik.
Oh ja. Dann wäre meine anschließende Frage, was ist dein Lieblingsmusikgenre?
Indie-Pop. Ich will jetzt einfach noch viel mehr sagen. Ich sage jetzt Indie-Pop.
Und jetzt kannst du aber auch nochmal genreübergreifend machen. Hast du einen Song, der dich in deinem Leben besonders inspiriert hat? Vielleicht einfach der erste, der dir jetzt gerade eingefallen ist?
Besonders inspiriert. Ich hatte in meinem Leben immer bei gewissen Lebensabschnitten Lieder, die mich begleitet haben. Ich habe zum Beispiel während meiner Bachelorarbeit immer von Casper im Ascheregen gehört. Das war mein Bachelorarbeits-Push-Song. Weiß nicht, warum mir der jetzt eingefallen ist, der hat mich jetzt nicht so geprägt, aber irgendwie dieses Lied habe ich immer während meiner Bachelorarbeit gehört.
Finde ich auch richtig geil, Casper. Ja. Weißt du noch, was dein erster Gedanke heute beim Aufwachen war?
Ich bin noch müde. Ich habe halt auch zwei Kinder vielleicht. Also das ist öfter so, dass ich dann denke, ich bin noch müde.
Dann ist die nächste Frage auch spannend. Hast du für dich oder mit den Kids ein festes Morgenritual?
Ja, voll. Also oft ist es so, dass mein Freund oder mein Partner tatsächlich den Morgen so übernimmt, weil wir unseren Tag so gestaffelt haben. Weil ich habe halt morgens vormittags meine Arbeitszeit und er hat dann Kinderzeit und dann wechseln wir uns ab. Aber wir stehen schon zusammen auf und die Kinder kriegen dann was zum Frühstück. Vorher haben wir schon einen Tag vorher so Mittagessen und sowas vorbereitet, dann für Kita und Tagesmutter. Und dann düst mein Freund mit denen los und bringt die halt zur Tagesmutter und in die Kita. Und ich gehe dann tatsächlich mit unseren drei Hunden. Wir haben drei Hunde und die müssen ja auch raus. Und dann gehe ich mit unseren drei Hunden hier spazieren. Und wenn ich wieder da bin, dann fange ich an zu arbeiten. Also haben wir schon wirklich Rituale so.
finde ich jetzt sehr spannend. Wieso denn drei Hunde?
Das macht jetzt ein ganz neues Thema auf. Mein Freund ist Hundetrainer. Und also das heißt nicht, dass man deswegen drei Hunde haben muss.
Also erklärt ein bisschen mehr.
Ja, es erklärt ein bisschen mehr. Also als wir zusammengekommen sind, hatte er schon zwei. Und der dritte war eigentlich nie in Planung, auch nie angedacht. Und ich habe mich immer richtig krass dagegen gesperrt, weil er eigentlich so ein bisschen dafür war, weil unser ältester Hund, der ist jetzt fast 13. Und er meinte immer, ach, ich fände es schön, wenn nochmal so ein Hund dazukommt, der so das Hündische nochmal von ihm mitkriegt. Und wenn er dann irgendwann hoffentlich noch ein paar Jahren stirbt, dass der zweite Hund dann nicht alleine ist, sondern direkt so wieder jemand Neues hat. Und dann war tatsächlich am Ende ich diejenige, die diesen dritten Hund gesehen hat und gesagt hat, auch wäre das nicht was. Und jetzt haben wir seit mehr als einem halben Jahr noch eine Hündin. Also zwei Rüden und eine Hündin.
Danke. Hast du Offline-Tage?
Wenn ich im Urlaub bin und oft am Wochenende, ich würde nicht sagen 100% offline, dann. Aber da merke ich auch wenn ich unterwegs bin, dass ich es auch nicht brauche und ich vermisse es dann auch nicht. Und da merke ich dann wieder, wie oft ich zu oft dann auch aufs Handy glotze oder so an solchen Tagen.
Hast du eine Lieblings-Upcycling-Idee für alte Klamotten, die du gerne nochmal ausprobieren wollen würdest, das du noch nicht gemacht hast?
Ach, das ist voll viel. Also ich habe auch eine Nähmaschine, die ich seit Ewigkeit nicht angerührt habe. Also ich würde gern mal wieder oder mich weiter in das Thema so Stickereien und Visible Mending einarbeiten. Ich habe da letztes Jahr einen Kurs, einen Workshop zugemacht, der mir super gut gefallen hat. Und da würde ich einfach gerne noch ein bisschen mehr zu machen, so Visible Mending. Also sichtbare Reparaturen an Kleidung, um die zu verschönern.
Mhm. Kannst du in ein Wort fassen, wie für dich die Zukunft der Mode aussieht?
Kreislaufwirtschaft. Weil das ist meine Wunschvorstellung, aber ich glaube, da wird's auch, muss es auch hingehen.
Ja, finde ich auch gut. Es gibt ja auch so Sachen wie Cradle to Cradle, was auch ziemlich nice Konzepte sind. Tee oder Kaffee bei der Arbeit?
Kaffee.
Und hast du einen Vorbild oder einen Mensch, der dich inspiriert oder geprägt hat im Bereich nachhaltiger Mode?
Bei Mode? Also bei Mode ehrlicherweise nicht. Ich gucke mir immer gerne die Sachen von Jane Goodall an. Also irgendwie finde ich die ganz faszinierend, weil die ja auch schon ein hohes Alter erreicht hat, aber dabei so viel irgendwie Würde und Gelassenheit und innere Ruhe irgendwie ausstrahlt und auch so schlaue Sachen sagt. Ich weiß jetzt nicht, ob Vorbild, aber das ist so eine Person, wo ich auf jeden Fall sage, so, wenn man so altert, ist gut.
Verwechsel ich das? Oder ist das die Frau, die mit den Affen gelebt hat?
Ja, ja. Mit den Schimpansen, ja. Genau. Ja.
Okay. Welches Buch über Nachhaltigkeit würdest du empfehlen, mal gelesen zu haben?
Mir fällt der Titel gerade gar nicht ein, nur die Autoren. Es gibt ein Buch von Dirk Steffens, das ist ja ein Journalist, der ganz viele Naturdokus in seinem ganzen Leben schon gemacht hat, und Fritz Habekus, das ist der hat Journalistik studiert, Wissenschaftsjournalistik, und die haben ein Buch zusammengeschrieben, Überleben heißt das, genau, Überleben. Und da, finde ich, stehen sehr viele anregende und interessante und auch erschreckende Sachen drin. Und es ist aber auch sehr, finde ich, gut geschrieben. Also leicht zu lesen, sag ich mal.
Was ist deine Lieblingsjahreszeit?
Ich glaube schon der Frühling. Wenn man merkt, der Frühling kommt und der Sommer kündigt sich dahinter an und man sieht, dass alles anfängt zu blühen, das finde ich schon echt schön.
Ja, teile ich jetzt. Gibt es ein Kleidungsstück, was du nie, 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 niemals tauschen würdest?
Aus meinem Kleiderschrank? Ich glaube, es ist nicht eins, es sind viele Sachen von meiner Oma tatsächlich. Ich habe voll viele Sachen von meiner Oma, die auch echt eine super Qualität noch haben. Also da merkt man auch dieses Made in West Germany noch von vor 50 Jahren oder so. Nicht wegen West Germany, aber einfach, weil da noch anders produziert wurde.
Das ist wahrscheinlich immer noch Garantie drauf.
Ja, wahrscheinlich. Das würde ich nicht tauschen. Aus emotionalen Gründen, aber auch einfach, weil es noch so gut ist.
Hey, mir geht das ganz ähnlich, also auch von meiner Oma. Meine Oma hat mir richtig viele Socken selber gestrickt und die strickt auch immer noch, die ist jetzt Ende 80 und die sind mir so heilig, diese Socken, die sie mir gestrickt hat, würde ich niemals tauschen.
Ja, da siehst du mal, wie das halt auch emotionalen Wert haben kann, ne?
Hast du noch andere Hobbys, die sich nicht um Klamotten drehen?
Ja, voll. Also malen und zeichnen, habe ich ja vorhin gesagt. Das ist auch auf jeden Fall was, wo ich super bei entspannen kann. So. Also das kann ich stundenlang machen und das macht mir einfach immer noch super viel Spaß. Ich habe früher lange und viel getanzt. Das habe ich leider so ein bisschen verloren. Das würde ich gerne mal wieder anfangen. Und sonst Hobbys weiß ich nicht, aber ich bin auch einfach wirklich gern draußen, was natürlich bei 3 Hunden auch naheliegend ist. Und auch wenn man Kinder hat, sind wir viel draußen unterwegs, wir fahren auch viel Fahrrad und so. Ich weiß nicht, ob man Hobbys sagen kann, aber das ist auch was, was mir auf jeden Fall super viel Spaß macht und wo ich auch merke, das tut mir gut.
Anna, was ist deine Superkraft?
Ich glaube, mich immer wieder auch aus schlechten Stimmungen rauszumanövrieren und irgendwie selbst, wenn ich mal so echt, weil ich bin schon ein Mensch, der sich auch schnell im Negativen verfängt, immer irgendwann doch zu sagen so, nee, komm. Und machst das jetzt weiter oder du machst das jetzt doch und mich immer irgendwie aus mir heraus und Antrieb für Sachen zu finden.
Ja, das ist eine voll wichtige Superkraft. Das wünsche ich ganz vielen Menschen. Sehr, sehr gut. Wenn du mit einem Fingerschnips von jetzt auf gleich etwas in der Welt ändern könntest, was wäre das?
Dass das Lieferkettengesetz nicht blockiert wird.
Nice. Und jetzt kannst du dir zum Abschluss sehr gerne nochmal was wünschen. Irgendwas ganz persönlich für dich oder für kleidertausch.de oder für die Welt, was auch immer du willst. Fähigkeiten, Ressourcen, Ideen, Informationen. Und wir sind alle dazu eingeladen, dir diesen Wunsch zu erfüllen. Alle, die jetzt zuschauen, sich das später anschauen, anhören, Annas Wunsch gerne erfüllen. Wir gucken mal, was das Universum so drauf hat.
Ich glaube, ich fände es voll schön, wenn wir alle mit ein bisschen mehr Wohlwollen und ja, Empathie einander begegnen würden. Ich glaube, dass viele von uns so eine schlechte Meinung von anderen Menschen haben, die oft unbegründet ist. Weil wenn man dann mal im Einzelnen mit Menschen spricht und nicht mit diesen großen, unbekannten Gruppen, die in den Medien ja hochkonstruiert werden teilweise, sondern mal Menschen wirklich kennenlernt, merkt, ja, irgendwie haben wir alle ähnliche Probleme oder kommen aus ähnlichen Umfeldern vielleicht oder haben trotz Unterschiede doch viele Anknüpfungspunkte, dass vieles doch lösbar wäre. So. Und ich finde es manchmal schade, gerade auch in den sozialen Medien natürlich, mit was für einer Aggressivität, Respektlosigkeit, Voreingenommenheit über Leute geurteilt und verurteilt wird, anstatt auch mal ein bisschen, ja, einfach so zu denken, ey, ne, vielleicht war die Situation ja ganz anders oder vielleicht geht es der Person gerade schlecht oder ne, vielleicht hat das einen Grund, dass diese und jene Sachen jetzt passieren. Und ich glaube, wenn wir alle immer mal einen kurzen Moment nachdenken würden, warum macht die Person das gerade, warum redet die gerade so und einfach ein bisschen netter miteinander wären, ich glaube, dann könnte man schon ein bisschen mehr auch gemeinsam schaffen. Und ja, also ich glaube, es tut auch langfristig einfach nicht gut, so verknistert und böse zu sein und nur schlecht übereinander und über andere zu reden. Ich glaube wirklich, dass das nicht gut tut. Wirklich nicht. Das würde ich mir wünschen.
Stimme ich dir total zu. Also Gemeinsamkeiten als Basis für unsere Beziehungen nehmen und Unterschiede eher als Potenzial für Wachstum, gemeinsames Wachstum begreifen.
Ja, oder auch, es gibt so eine Serie, die ich auch wirklich extrem gern geguckt habe. Es gibt so eine Serie, ich meine, die hat 1000 Emmys bekommen, Ted Lasso. Und da sagt er so, be curious, not judgmental. Und das hat sich so in meinem Kopf eingebrannt, dieses sei neugierig und verurteile nicht direkt. Weil das mache ich natürlich auch, also Gottes Willen. Ne? Ich will jetzt nicht so tun, als ob ich das nicht mache. Aber das hat sich so in mir eingebrannt, dass ich so dachte, ja, und oft ist man wirklich überrascht, wenn man vorher schon wieder dachte, ja, die hat bestimmt jetzt nicht weil. Und dann merkt man so, ja, okay, hatte jetzt irgendwie einen Grund. Muss ich nicht sofort irgendwie vom Schlechtesten ausgehen.
Ja, witzig. Mein Opa hat was Ähnliches gesagt. Er hat immer gesagt, wundern sollst du dich, nicht ärgern.
Ja, ja, das bleibt hängen, ne? Also bleibt hängen und es stimmt auf jeden Fall.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das spannende Gespräch mit Anna neigt sich leider dem Ende zu. Fettes Dankeschön an dich, Anna, von kleidertausch.de und deine Zeit und deinen Einsatz und dein Engagement für die nachhaltigere Modeindustrie und Kreislaufwirtschaft und die inspirierenden Einblicke, die du jetzt heute Abend mit uns geteilt hast und deine Leidenschaft und dein Engagement zeigen auf jeden Fall, dass jeder Einzelne und jeder Einzelne von uns einen Teil zum Wandel beitragen kann über eure Initiative Kleidertausch.de zum Beispiel, ein kleines Kleidertausch-Event in der Stadt starten und sich alle Infos, die man dazu braucht, bei euch abholen und vielleicht auch mal da vorbeifahren in NRW und an so einem Bildungsworkshop noch teilnehmen oder so. Ich finde, wir haben heute viel über die Bedeutung von nachhaltigem Konsum gelernt und die Herausforderungen der Fast-Fashion-Industrie und die kraftvollen Alternativen eben auch beleuchtet. Und du kannst es eindrucksvoll vor Augen führen, dass die Mode nicht nur ein Statement für persönlichen Stil, sondern auch für unsere Werte sein kann und auch ein Ja zu unserem Planeten und zu der Zukunft für uns und unsere Kinder sein kann. Und ich hoffe, dass wir alle motiviert sind, unsere Konsumgewohnheiten vielleicht ein bisschen zu überdenken. Die Einladung steht, auch aktiv zu einer nachhaltigeren Welt beizutragen. Also nehmt gerne die Erkenntnisse und Inspirationen aus diesem Gespräch mit in euren Alltag und lasst uns gemeinsam den Weg zu einer fairen und umweltfreundlichen Modebranche ebnen. Ich danke euch allen, die ihr zugeschaut habt und dabei wart. Lasst uns neugierig bleiben und weiterhin vernetzen. Und denkt immer dran, wir sind und können alle Teile der Lösung sein oder werden oder auch bleiben. Vielen Dank dir, Anna.
Ja, voll gerne.
Ja, dann liebe Grüße an die Family. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön. Ja. Wir sehen uns nächsten Montag wieder. Um 20.03 Uhr soll es wieder sein und da treffe ich mich mit Ansi von Nachhaltig Kritisch. Das ist ein Team von drei unabhängigen und kritischen Klimajournalistinnen und da lernen wir mal Ansi kennen und schauen wir mal, was die so machen. Ich freue mich drauf. Bis bald. Schönen Abend. Ja, auch Anna.
Ja, tschüss.
Ciao. Grüß das Rudel.